Moin moin und willkommen auf der anderen Seite.
Ich bin Michael.
Und ich bin Lena. Heute haben wir einen Hörerwunsch für euch. Und zwar geht's um Melanie und Carola Weimar. Vielen Dank dafür. Ein sehr interessanter Fall, aber auch wirklich sehr komplex. Also bisschen verworren, sagen wir es so. In dem Fall geht's wieder einmal um tote Kinder. Wer das nicht hören kann, weiß Bescheid, lieber die Folge überspringen. Hast du von dem Fall schon mal gehört?
Wüsste ich jetzt so nicht.
Also er war sehr groß in den Medien, weil es tatsächlich mit den Verurteilungen so ein bisschen Kuddelmuddel gab. Er zählt auch eigentlich als gelöst, ist aber irgendwie auch ungelöst, irgendwie so beides. Also wirklich ein komplizierter Fall. Aber ich erzähle einfach mal, vielleicht fällt es dir ja wieder ein, wenn du es hörst. Also es geht um Melanie Weimar am 22. Juli 1979 geboren und ihre Schwester Carola am 8. März 1981. Die Mutter war Monika Böttcher, am 13. April 1958 geboren. Sie hat als Pflegehelferin im Nachtdienst in einem Krankenhaus gearbeitet. Und der Vater Reinhard Weimar, am 17. Februar 1952 geboren, hat ursprünglich Kfz-Schlosser gelernt und hat unter Tage im Hera-Schacht gearbeitet, in den Kali- und Salzbergwerken. Das war der größte Arbeitgeber da in der Region. 1977 haben die beiden sich kennengelernt und 78 dann schon geheiratet. Sie hat später gesagt, dass die Heirat eigentlich eher so eine Torschusspanik war, also dass sie ihn gar nicht richtig wollte sozusagen. Gelebt haben sie im hessischen Philippsthal im Landkreis Hesefeld-Rotenburg, direkt an der damaligen innerdeutschen Grenze. Gewohnt haben sie in einem großen Mehrfamilienhaus. Diese Häuser waren von den Kali- und Salzbergwerken. Die haben ihren Arbeitern günstige Kredite gegeben, damit die sich da eine Wohnung kaufen konnten. Es standen noch insgesamt nur drei Häuser in dieser Straße. Und das Besondere war, dass Monikas gesamte Familie da eigentlich drinne gewohnt hat. Also ihre Mutter, ihre Großmutter, ihre beiden Schwestern mit ihren Ehemännern, die haben alle in diesem großen Mietshaus gewohnt. Also es war quasi ein Böttcher-Mietshaus, wenn man das so sagen kann. Die Eltern von Reinhard haben woanders gelebt. Die Schwester von Monika, Brigitte, war verheiratet mit einem amerikanischen Soldaten, hatte ein paar Eheprobleme und Monika und ihre Schwester sind abends oft gemeinsam ausgegangen. Bei Monika in der Ehe lief es auch nicht so gut mit Reinhard. Und Monika hat dann im April oder im Mai 86 in dieser Disco, wo die immer hingegangen sind, einen Soldaten kennengelernt, Kevin Pratt. Der wurde 1962 geboren und mit ihm hat sie ein Verhältnis begonnen. Sie hat auch über Scheidung von Reinhard Weimar nachgedacht, hat dies auch später bei der Polizei zu Protokoll gegeben. Reinhard selber war ab 1986 ungefähr auch regelmäßig in einem Bordell in Bad Hesefeld zu Besuch. Also von beiden Seiten aus war die Ehe nicht mehr so intakt, kann man sagen. Bei der Polizei zu Protokoll gegeben hat sie auch, dass Reinhard sie mehrfach geschlagen hat, dass Reinhard auch die Kinder geschlagen hat. Zumindest, dass er die eine Tochter einmal geschlagen hat. Ich meine, es war die Carola. Hat er auch später bei der Polizei zugegeben. Da hatte sie, also er lag in der Badewanne und die Carola hatte die Badezimmertür nicht zugemacht und dann hat er wohl ausgeholt und hat ihr mit der flachen Hand ins Gesicht geschlagen, so dass sie auch im Mund an den Zähnen geblutet hat. Und das hat er selber auch später bei der Polizeivernehmung zugegeben. Also das heißt, ganz gewaltlos ist diese Beziehung wahrscheinlich nicht abgelaufen. Mit Monikas Töchtern hat Kevin Pratt sich gut verstanden. Die Beziehung von den beiden war halt komplett anders, war sehr harmonisch. Die sind auch immer zusammen ins Schwimmbad gegangen, haben was unternommen. Kevin Pratt hat zu Monika gesagt, er wäre schon geschieden und würde Monika mit in die USA nehmen wollen und würde da ein neues Leben mit ihr beginnen wollen. Sie sollte aber sich halt vorher scheiden lassen und sollte einen Beweis erbringen, dass sie die Scheidung in die Wege geleitet hat. Das hat sie nicht getan bis zum Schluss und sein Aufenthalt, also sein Einsatz, war bis Oktober 86 befristet. Er hat ihn dann nicht verlängern lassen, weil sie halt sich nicht scheiden lassen hat. Und zuletzt hat er auch schon eine andere Dame kennengelernt und hat die dann auch gefragt, ob sie vielleicht mit ihm in die USA gehen möchte. Also er war da, wie sagt man, kein Kind von Traurigkeit. So sagt man. Wenn Monika entweder arbeiten war nachts oder mit Kevin unterwegs war, dann hat sich eigentlich ihre Mutter in der Regel um die Kinder gekümmert. Das heißt, die Mutter wusste auch von dieser Affäre zu dem Kevin. Heute oder in diesem Fall geht's hauptsächlich um den 4. August 86. Das war ein Montag. Sowohl Monika als auch Reinhard hatten beide Urlaub an diesem Tag. Und dann ist es halt ein bisschen verwirrend. Also Fakt ist, dass beide Mädchen an diesem Tag verschwunden sind, im Alter von 7 und 5 Jahren. Und beide Mädchen wurden 3 Tage später tot aufgefunden. Die Vermisstenanzeige hat die Schwester von Monika aufgegeben, gegen 13:30 Uhr. Ich würde euch jetzt einfach oder dir einmal die Aussage vorlesen, die Monika am 5. August 1986 bei der Polizei aufgegeben hat. Ich bin mit Reinhard Weimar seit dem 5. Juni 1978 verheiratet. Wir haben 2 Mädchen, die Melanie und die Carola. Gestern, am 4. August 1986, sind die Kinder gegen 9:30 Uhr aufgestanden. Sie wurden dann normal fertig gemacht, haben gegessen und hielten sich dann in der Wohnung auf. Mein Ehemann Reinhard hat noch geschlafen. Er hat derzeit Urlaub. Gegen 10:30 Uhr sind dann die beiden Mädchen rausgegangen. Sie wollten zum Spielen gehen. Sie hatten mir gesagt, dass sie auf den Spielplatz wollten. Der ist hier gleich bei den Häusern. Ich bin dann mit unserem PKW nach Heimbolzhausen und nach Philippsthal gefahren. Das war so gegen 11:20 Uhr. Mein Mann schlief zu dem Zeitpunkt noch. Kurz nach der Abfahrt bin ich noch am Spielplatz vorbeigefahren. Hier habe ich meine Töchter noch gefragt, ob sie mit mir mitfahren wollen. Sie sagten mir, dass sie auf dem Spielplatz bleiben wollten. Sie wollten noch auf die anderen Kinder warten. Ich bin dann erst zur Sparkasse nach Heimbolzhausen gefahren. Hier war ich gegen 11:35 Uhr. Ich hatte Kontoauszüge abgeholt und 158 Mark für den Otto-Versand eingezahlt. Dann fuhr ich zu der Post in Humboldtshausen, um für meine Mutter 1000 Mark einzuzahlen. Das war so gegen 11:45 Uhr. Von der Post bin ich dann zum Kontramarkt, das ist ein Supermarkt, nach Philippsthal gefahren. Hier hatte ich 2 Becher Schmand und 2 Orangeneis gekauft. Vom Markt bin ich so gegen 12:20 Uhr wieder weggefahren. Gegen 12:40 Uhr oder auch ein bisschen früher kam ich dann zu Hause wieder an. Als ich hier war, habe ich nicht auf meine Kinder geachtet. Als ich in die Wohnung kam, traf ich meinen Mann im Wohnzimmer. Er war zwischenzeitlich aufgestanden. Ich rief dann aus dem Fenster nach den Kindern, aber es kam keine Reaktion. Ich fragte dann meinen Mann, ob die Kinder zwischenzeitlich in der Wohnung gewesen sind. Er verneinte. Ich schickte meinen Mann raus, damit er nach den Kindern gucken sollte. Er kam dann wieder in die Wohnung und sagte mir, dass er die Kinder nicht finden kann. Auf der Rückfahrt, das fällt mir gerade noch ein, schlug mir ein Stein in die Windschutzscheibe. Die Scheibe splitterte. Ich nehme an, dass der Stein von einem LKW heruntergefallen war, der mich überholt hatte. Eine Beschriftung konnte ich an dem LKW nicht erkennen und das Kennzeichen auch nicht. Als mein Mann nun kam und mir sagte, dass er die Kinder nicht finden kann, bin ich zu meiner Großmutter hoch und habe dort nach den Kindern gefragt. Großmutter Adele wohnt über uns, hier im Haus. Mein Mann und ich hatten dann die ganze Umgebung der Häuser abgesucht, aber wir konnten die Kinder nicht finden. Wir gingen zu den einzelnen Familien, die hier wohnen, und fragten auch hier nach den Kindern, aber keiner hatte sie gesehen oder konnte uns sagen, wo sie sich aufhalten würden. Wir suchten danach wie vor die Umgebung nach den Kindern ab. Wir hatten quasi jeden Winkel abgesucht. Als der Bruder von meinem Mann hierher kam, fuhren beide nach Ransbach. Dort wohnen die Eltern von meinem Mann auf einem Hof. Wir saßen dann in der Wohnung und warteten auf die Kinder. Zwischenzeitlich hatte die Polizei ja auch schon mit der Suche begonnen. Frage von der Polizei: Gibt es in Ihrer Ehe Probleme? Antwort: Ja, unsere Ehe ist nicht mehr stimmig. Ich habe einen, er ist US-Amerikaner und in der Kaserne in Bad Hersfeld stationiert. Ich habe aber meine beiden Töchter deswegen nicht weggebracht. Wozu sollte ich das tun? Ich kann mir nicht vorstellen, wo die Kinder hingegangen sein könnten. Sie hätten immer gefragt, ob sie irgendwo hin können. Und mehr kann ich dazu jetzt auch nicht sagen. Die Aussage von Reinhard vom 5. August 1986 ist: Die Kinder sind ohne zu fragen nie alleine irgendwo hingegangen. Sie durften nicht alleine weg. Am Montag hatte ich Urlaub. Ich habe bis gegen 12 Uhr geschlafen. Als ich aufstand, war meine Frau in der Wohnung, aber nicht die Kinder. Meine Frau war aufgeregt. Ihr ist ein Stein in die Windschutzscheibe geflogen. Meine Frau kümmerte sich dann um das Mittagessen. Sie sagte, ich sollte die Kinder holen. Ich hatte auf dem Spielplatz geschaut, auch bei der Taubeneinsatzstelle. Da ist eine kleine Hütte, aber ich habe die Kinder nirgendswo gefunden. Ich bin dann zu meiner Frau und sagte, dass ich die Kinder nicht finde. Wir haben dann beide draußen gesucht, vergeblich. Ich bin dann mit dem Auto zum Kindergarten Röhringshof gefahren, um die Kinder dort zu suchen. Als ich zurückkam, telefonierte Monikas Schwester Brigitte mit der Polizei. Gegen 40:30 Uhr kam mein Bruder von der Arbeit an unserem Haus vorbei. Mein Bruder und ich fuhren nach Philippsthal zum Kirmesplatz und suchten die Umgebung ab. Dann sind mein Bruder und ich zu unseren Eltern nach Ransbach gefahren, aber da waren sie auch nicht. Dann fuhren wir nach Stöcking. Gegen 16:30 Uhr war ich wieder zu Hause, aber die Polizei hatte ja auch schon gesucht. Ich blieb dann in der Wohnung. Mich hatten die letzten Stunden wirklich sehr aufgeregt. Auch hier die Frage: Gibt es Probleme in der Ehe? Die Antwort: Ja, meine Frau hat einen Freund, ein Amerikaner. Ich weiß nicht, ob meine Frau die Kinder weggebracht hatte. Eigentlich glaube ich nicht an diese Möglichkeit. Die Töchter haben sicher gemerkt, dass meine Frau und ich uns nicht mehr so verstehen, besonders Melanie, sie ist ja schon älter, aber deshalb sind sie ganz bestimmt nicht weggelaufen.
Das war jetzt alles von dem Tag, wo die verschwunden sind,
Ein
oder
Tag danach.
ein Tag
Am
danach.
4. sind sie verschwunden und die Aussagen wurden am 5. aufgenommen von der
Okay.
Polizei.
Das waren jetzt alles wirkliche Zitate.
Genau, also das ist aus den Polizeiakten.
Okay.
Genau so hat die Polizei das aufgeschrieben. Ab dem 4. hat die Polizei wirklich sehr intensiv nach den Kindern gesucht. Es wurden Steckbriefe verteilt, es wurde mit Hundestaffeln gesucht, es wurde durch die Gegend gefahren und dann, wie man das früher so gemacht hat, so mit Lautsprechern, ne? Achtung, Achtung, Kinder vermisst, so, dass wirklich alle das mitgekriegt haben. Also wirklich eine sehr, sehr große Suche. Es wurden aber keine Hinweise gefunden und man hielt eigentlich alle Szenarien für möglich. Kindesentziehung durch einen Elternteil, also man ist davon ausgegangen, dass vielleicht Monika die Kinder versteckt hat, um bei einer eventuellen Scheidung was gegen ihren Mann in der Hand zu haben. Auch Entführung durch einen Unbekannten, die Kinder könnten noch weggelaufen sein, weil sie von dem Streit der Eltern mitbekommen haben. Alles, also es wurde nichts ausgeschlossen. Nachmittag des 7. August fand dann ein Busfahrer Melanies Leiche auf einem Parkplatz und intensive Nachsuche führte ungefähr 1,5 Stunden später, so gegen 18 Uhr, zum Auffinden auch von Carolas Leiche an einem stillgelegten Straßengrundstück in Bengendorf, ungefähr 4 Kilometer von Melanies Leiche entfernt.
Welchem Tag war das
Am
jetzt?
7. Am
Also
4. sind die Mädchen verschwunden und am 7. wurden dann die Leichen gefunden von einem Busfahrer.
3 Tage später.
Genau. Auch hierzu kann ich einmal das Auffindeprotokoll aus den Polizeiakten vorlesen. Das ist aber, es sind halt Polizeiakten, also wer Details nicht so gerne hört, sollte den Teil dann auch überspringen. 7. August 1986, Bericht Auffindung Leiche Melanie Weimer. Der Busfahrer Werner K. legt um etwa 16:20 Uhr an dem Parkplatz Herfa eine Kaffeepause ein. Als er eine Gardine am Busfenster zurechtrücken wollte, schaute er dabei aus dem Fenster und entdeckte etwas Weißes in dem grünen Gebüsch, etwa 4 Meter vom Parkplatzrand entfernt. Der Busfahrer glaubte, dass es sich um ein oder zwei Beine handelte. Er begab sich nicht zu der Stelle seiner Sicht, sondern informierte über Funk einen Busfahrerkollegen. Als der kam, erinnerten sich beide daran, dass zwei kleine Mädchen vermisst werden. Die Polizei wurde informiert. Es gab einen sofortigen Einsatz. Das Kind lag in der Seitenlage, in den Brennnesseln. Es wurde der Tod festgestellt. 1,20 Meter von der Bordsteinkante entfernt wurde eine blaue Haarspange gefunden. Kleidung des Kindes. Helle Sandalen, hinterer Halteriemen rausgerissen. Gelbe Söckchen, rotes Höschen, weißes T-Shirt mit Aufzeichnung FC Bayern. Im rechten Ohr ein Ohrhänger sichtbar. Im Haar eine blaue Metallspange. Kleidung geordnet. Keine Beschädigung erkennbar. Kleidung erscheint sauber. Auch auf Innenseite des Schlüpfers keine Schmutzspuren. Leichenflecken sind an den abhängigen Körperpartien regel- und lagerecht vorhanden und nicht mehr wegdrückbar. Die Leichenstarre ist in Auflösung bzw. aufgelöst. Hände zeigen Waschhautbildung. Schulterfrei beweglich. Fußgelenke Leichenstarre noch leicht vorhanden. Handgelenke steif. Ellbogen beweglich. Ebenfalls Knie und Hüfte. Bereits Eiablage. Besonders in den Körperhöhlen des Kopfbereiches. Leiche mit Fliegen und Maden befallen. Ameisenfraß. Es scheint, als ob der Körper einfach hingeworfen wurde. Rechtes Ellbogengelenk, pfennig-große Hämatome. Am Kinn, rechte Seite, Hautaustrocknung. Verläuft oval zur Halsfurche. Hämatom rechtes Gesäß, pfennig-groß. Gleiches am Oberschenkel, rechts vom Knie. Es ist noch deutlich zu erkennen, dass die Brennnessel unter dem Kopf und Oberkörper von oben nach unten, also zum Parkplatz hin, umgeknickt sind. Schleifspuren sind nicht zu erkennen. Auch keine anderen Spuren. Um die Leiche herum steht eine Eberesche mit roten Beeren, Brennnesselgestrüpp, Zwetschgenbäume und ein Ahornbaum. Die hinter dem Parkplatz ansteigende Böschung ist etwa 4,50 Meter in ihrer Länge und ansteigend. Wetter sonnig, sehr trocken, sehr warm. Es wurde veranlasst, dass nichts an der Auffindung verändert werden darf. Außerdem wurden wieder alle Suchtrupps aktiviert, um nochmals nach dem anderen Kind zu suchen. Das heißt, sie muss da schon eine Weile gelegen haben. Also es sind halt 3 Tage vergangen. Die Leichenflecke sind nicht mehr wegdrückbar. Eiablage hat stattgefunden. Ameisenfraß.
Leichenstarre hat sich wieder aufgelöst.
Leichenstarre oder ist teilweise noch leicht vorhanden, aber ist dabei, sich aufzulösen. Ja. 7. August 86, Bericht Auffindung Leiche Carola Weimer. Um 18.05 Uhr entdeckte der Polizeisuchtrupp die kleine Carola im sogenannten Bengendorfer Grund. Auch hier handelt es sich um einen Parkplatz, nicht weit entfernt vom Auffindeplatz der toten Melanie. Der Parkplatz ist ein stillgelegtes Straßengrundstück. Von der befahrenen Landstraße kann das alte Stück schlecht bzw. gar nicht eingesehen werden. Auch bei Carola wurde sofort der Tod festgestellt. Carola ist schon mindestens 2 Tage tot. Um die Leiche herum Himbeersträucher. Die Leiche liegt 1,50 Meter vom Fahrbahnrand entfernt. Linker Teil des Straßenstücks sind Eindrucksspuren von einem Fahrzeug zu erkennen. Etwa 5 Meter entfernt Gras hinter den Büschen niedergedrückt, ungefähr 2 mal 2 Meter. Es entsteht der Eindruck, eine Decke habe dort gelegen. Rückenlage, Beine zur Fahrbahn, dahinter beginnt Wald. Erdbereich trocken, keine verwertbaren Spuren, Kopf weit nach links geneigt, beide Arme nach oben angewinkelt, Beine lang ausgestreckt. Kleidung Carola. Gelbes Strickhöschen, pinkfarbenes Shirt, blaue Söckchen, blaue Sandalen, gelbe Schlüpferchen, sauber. Rechts ein Ohrring. Im Haar weiße Spangen am rechten Hinterkopf, blaue Spangen am rechten Kopf, Seite oberhalb des Ohrs. Haare ordentlich gekämmt. Starker Fliegenbefall. Rechtes Kniehämatom, oberhalb des Knies eine kleine Wunde, Ameisenfraß, Kleidung geordnet und nicht beschmutzt. Im Schrittbereich des Schlüpfers sind geringe Mengen von Schmutzanhaftungen offensichtlich aus dem Körperbereich ausgetreten zu erkennen. Leichenflecke an abgängigen Körperteilen nicht mehr wegdrückbar. Leichenstarre größtenteils gelöst und nur noch im Fußgelenk leicht vorhanden. In Körperhöhlen, Kopfbereich große Mengen von Maden. Spuren gesichert, Fotos gemacht, Rechtsmedizin benachrichtigt. Dann abmähen Unkraut, Gebüsch, um eventuell noch Spuren zu finden. Später Feststellung, dass im Haar von Carola 2 weiße Plastikhaarspangen und rechts und links je eine blaue Haarspange vorhanden sind. Presse wurde noch nicht informiert, da die Eltern bei der zweiten Auffindung nicht zu erreichen waren. Die Ermittler haben sich eigentlich relativ von Anfang an ziemlich auf die Mutter konzentriert, was den Fall betrifft. Also nach dem Auffinden der Leichen haben die Ermittler gesagt, es können eigentlich nur die Eltern in Frage kommen, weil es für sie unvorstellbar war, dass ein fremder Mensch die Kinder am helllichten Tag entführt, umbringt, irgendwo ablegt, ohne sie zum Beispiel sexuell zu missbrauchen oder ähnliches. Es konnten bei der Obduktion später keine Spuren für sexuellen Missbrauch festgestellt werden und die Ermittler haben einfach gesagt, warum sollte jemand 2 Kinder entführen am helllichten Tag, einfach umbringen und wegschmeißen. So. Deswegen haben sie sich eigentlich sofort auf die Eltern eingeschossen, sage ich mal, und da halt vor allem auf die Frau. Also von Reinhard Weimer wurde zum Beispiel nur eine Jeans und 2 T-Shirts beschlagnahmt, um sie fasertechnisch zu untersuchen. Und von Monika wurden 27 Kleidungsstücke beschlagnahmt, um sie halt zu untersuchen, ob es Spuren an den Kindern von diesen Kleidungsstücken gab. Es wurde dann auch festgestellt, dass der Sprung in der Windschutzscheibe bei Monika, wo sie ja in ihrer Aussage gesagt hat, dass sie irgendwie einen Stein in die Scheibe geflogen von einem LKW, dieser Sprung ist wohl von innen verursacht worden. Also es kann kein Steinschlag gewesen sein, sondern ein Sachverständiger hat gesagt, dass der Sprung von innen entstanden ist. Sie hat dann später ihre Aussage geändert und hat gesagt, in der Nacht auf den 4. August hätte sie mit Kevin Pratt nach einem Disco-Besuch in ihrem Auto Sex gehabt und sei dabei mit der Ferse dann in die Scheibe getreten. Kevin Pratt selber hat aber später gesagt, dass es stimmt, dass die beiden in der Nacht zum 4. August in der Disco waren und auch Sex im Auto hatten. Aber als er das Auto verlassen hat, war die Scheibe definitiv noch heile und er hätte es ja wohl mitgekriegt, wenn sie die Scheibe zertreten hätte. Also das widerspricht sich da dann auch ein bisschen. Die Ermittler waren dann der Ansicht, dass der Schaden vielleicht dabei entstanden ist, als sie eins der Kinder angegriffen hat im Auto und das Kind sich gewehrt hat und dann vielleicht mit dem Kopf an die Scheibe gestoßen ist oder so. Im Allgemeinen kann man sagen, dass eigentlich viel nicht zusammenpasst. In ihrer ersten Version, die haben wir ja schon gehört, gibt sie jetzt ein Protokoll, dass sie bei der Bank war, dass sie einkaufen war und so weiter und so fort. Später kam dann raus, dass zum Beispiel die Bankangestellte, die sie angegeben hat, mit der sie sich noch unterhalten haben will, die hatte an dem Tag Urlaub. Auch irgendwie, dass sie da den Schmand und das Eis gekauft hat, das kommt irgendwie auch nicht hin. Also die Verkäufer haben halt auch gesagt, nee, wir haben die aber an dem Tag hier nicht gesehen. Und wenn jemand kommt und nur 2 Becher Schmand kauft, mehr nicht. Oder Becher Schmand und ein Orangeneis, da würde man sich dran erinnern. Also da gibt's dann halt auch wieder Aussagen, die sagen, das stimmt einfach nicht. Auch wurde das Auto, mit dem sie unterwegs war, bei dem Parkplatz gesehen, wo man Melanies Leiche gefunden hat. Also es ist alles ein bisschen ungereimt. Das war halt ihre erste Version, die sie erzählt hat. Sie hat dann noch eine zweite Version später zu Protokoll gegeben. Da beschuldigt sie ihren Mann dann komplett. Da sagt sie, sie ist in der Nacht zum 4. August gegen 3 Uhr nach Hause gekommen, wo sie halt in der Disco war und danach im Auto mit Kevin Pratt. Und ihr Ehemann hätte im Kinderzimmer gesessen und beide Kinder wären tot gewesen, aber noch warm. Sie hätten die Schlafanzüge nicht mehr angehabt, sondern hätten Tageskleidung angehabt, also die Sachen, in denen sie auch gefunden wurden. Und Reinhard hätte geweint und wäre irgendwie ein bisschen verwirrt und abwesend gewesen. Und sie wäre dann ins Schlafzimmer gegangen und dann hätte sie Motorengeräusche von draußen gehört, wie ein Auto weggefahren ist. Und nach einer Zeit ist er dann zurückgekommen und die Kinder waren halt weg. Also er hatte die Kinder wohl weggeschafft. Dann hat er nur zu ihr gesagt, jetzt kriegt keiner mehr die Kinder. Und dann hat er ihr gesagt, wo er die Kinder hingebracht hat. Daraufhin wäre sie dann am 4. dahin gefahren, um ihre Kinder noch einmal zu sehen, wobei sie dann ja auch von Zeugen gesehen wurde. Das ist die zweite Version, die sie erzählt hat. Und bei dieser Version ist sie dann auch die ganze Zeit geblieben.
Die Frage, die ich mir dabei stelle, ist ja, die sind da ja in einem Wohngebiet und da sind die Kinder auf den Spielplatz gegangen.
Also es ist, Wohngebiet ist vielleicht ein bisschen viel gesagt. Es ist ein sehr, sehr kleines Dorf. Ich meine, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, ich habe es mir nicht aufgeschrieben, aber ich meine, es hat 450 Einwohner. Und diese Straße, in der die wohnen, da stehen halt auch nur drei Wohnblöcke, wo ja ein Wohnblock schon komplett von der Familie bewohnt ist, also von der Familie Böttcher so gesehen. Also ein Wohngebiet, man muss sich das jetzt nicht vorstellen wie in einer großen Stadt und man hat irgendwie, weiß ich nicht, 200 Nachbarn so, sondern ist es wirklich ein kleines Wohngebiet. Also die Nachbarn haben auch gesagt, ein fremdes Auto wäre aufgefallen, genauso Motorengeräusche, die hört man irgendwie und ne, so ein bisschen, man kennt den Nachbarn schon am Autogeräusch so ungefähr. Also man hört das Brummen des Autos und weiß, ah, ne, da kommt jetzt der und der nach Hause so ungefähr.
Nee, das, was ich mich dabei halt frage, ist, wenn die Kinder am Tag da auch auf dem Spielplatz waren, wie sie es in ihrer ersten Version ja ausgesagt hat, das muss ja auch irgendjemand gesehen haben oder halt eben nicht gesehen
Ja,
haben.
also tatsächlich haben zwei Nachbarn ausgesagt, sie hätten die Kinder auf dem Spielplatz gesehen. Und auch andere Kinder haben ausgesagt, sie hätten die Kinder auf dem Spielplatz gesehen an diesem Tag. Aber auch da gab es dann später wieder Widersprüche, dass dann die Kinder in den Erinnerungen was anderes anhatten als das, was Monika angegeben hatte und auch was anderes als das, als die Kinder aufgefunden wurden. So dass dann vermutet wurde, dass einfach die Nachbarn und auch die anderen Kinder sich im Tag geirrt haben, dass sie da irgendwie durcheinander gekommen sind. Wenn man sich täglich auf dem Spielplatz trifft, weiß man vielleicht auch nicht mehr, war es jetzt Montag, war es jetzt Sonntag, welcher Tag ist es überhaupt gewesen, so. Also, es wurde ausgesagt, dass die Kinder gesehen wurden an dem Morgen, aber.
Ja, weiß ich nicht. Also Kinder vielleicht, wenn du die eine Woche später befragst, aber ich denke, wenn in so einer kleinen Wohngegend zwei Kinder verschwinden und die ja noch am selben tag da mit Polizei, mit Suchhunden, mit Lautsprecherdurchsagen und sowas sind, Erwachsene können sich erinnern, ob sie den Tag gesehen haben oder nicht. Also wäre für mich jetzt jedenfalls so plausibel, weil das ist ja was, was sich einfach einprägt, wenn etwas so nah an dir dran passiert.
Ja, das stimmt. Also es gibt auch noch zu der Nacht eine Aussage von der Schwester Brigitte, die Schwester von Monika. Sie hat gesagt, sie und ihr Mann Raymond, die ja oben drüber wohnten, hätten in der Nacht von dem 3. auf den 4. August Carola weinen gehört. Sie wären dann runtergegangen, weil das Weinen halt nicht aufhörte, also weil sich anscheinend keiner drum gekümmert hat, um einfach zu gucken, was da los ist. Und Carola hatte wohl in die Hose gemacht. Brigitte hat sie dann trockengelegt, wie sie es gesagt hat, also hat ihr neue Anziehsachen angezogen, hat sie sauber gemacht. Und Melanie, die sonst eigentlich immer sofort aufgewacht ist, hat reglos im Bett gelegen. Und das ist der Schwester halt schon komisch aufgefallen, aber sie hat das auch nicht weiter überprüft. Und sie hat tatsächlich auch beide Eltern nicht in der Wohnung gesehen. Also es machte den Eindruck, dass die Kinder alleine waren in dieser Nacht. Was halt auch schon komisch ist, sage ich jetzt einfach mal. Die Darstellung des Gerichts ist dann, dass, also das Landgericht Fulda geht davon aus, dass Monika Weimer am 4. August gegen 11:30 Uhr die Kinder in ihrem PKW hat einsteigen lassen. Und dann ist sie mit den Kindern zum späteren Fundort von Carolas Leiche gefahren, ungefähr 11 Kilometer vom Wohnhaus entfernt. Und da ist sie dann so 11:40 Uhr angekommen und hat dann eins von den Kindern zum Urinieren ins Gebüsch geschickt und hat das andere in dieser Zeit getötet. Und danach hätte Monika dann auch das zweite Kind getötet und zuerst beide in dem Gebüsch abgelegt und dann aber Melanie wieder in den Wagen gelegt und sei dann gegen 11:50 Uhr zum 4 Kilometer entfernten Parkplatz gefahren, wo Melanie später auch gefunden wurde und hat da dann die Leiche in ein Brennnesselgebüsch geworfen und dann wäre sie wieder nach Hause gefahren. Das ist das, wovon das Gericht nachher ausgeht. Was ich daran jetzt nicht verstehe, also warum sollte sie beide an einem Ort töten und dann die eine Leiche aber woanders hinbringen? Da erschließt sich mir der Sinn jetzt nicht so richtig dran. Wie gesagt, sie wurde halt auf jeden Fall gesehen an diesem Parkplatz. Und es ist tatsächlich auch so, dass mehrere Leute sie gesehen haben. Also sie wurde wohl einmal um 11:03 Uhr gesehen an dem Parkplatz und dann nochmal um 11:20 Uhr. Also an dem Parkplatz, wo Melanies Leiche gefunden wurde. Die Obduktion war am 8. August 1986. Es gab, wie gesagt, keinen Hinweis auf sexuellen Missbrauch. Es gab auch keine Spuren von Psychopharmaka oder anderen Tabletten im Blut. Was da auch hingehend interessant ist, also Reinhard hatte öfter Bewusstseinsstörungen mit längeren Ohnmachtsanfällen, ungefähr seit Anfang 85, war deswegen auch mehrfach in ärztlicher Behandlung, musste auch mehrfach stationär aufgenommen werden im Krankenhaus. Die Ärzte haben dann in seinem Blut Medikamentenrückstände gefunden von Benzodiazepin und Neuroleptika. Er selber hat gesagt, er hat diese Tabletten nie genommen und geht davon aus, dass Monika ihm die irgendwie ins Essen oder ins Trinken gemischt hat, weil sie ja auch als Pflegehelferin gearbeitet hat und deswegen auch an diese Tabletten rangekommen wäre. Sie selber sagt, das hat sie definitiv nicht getan, sondern geht davon aus, dass Reinhard die in suizidaler Absicht genommen hat, um sie unter Druck zu setzen. Also da ist es auch ungeklärt. Es ist Fakt, dass er Rückstände davon im Blut hatte. Aber wie die da hingekommen sind, also ob er die selber genommen hat, ob ihm die untergemischt worden sind, wer dafür verantwortlich ist sozusagen, ist nicht geklärt. Allerdings, nachdem die beiden nicht mehr zusammen waren, also sich haben scheiden lassen und sie dann auch im Gefängnis war, sind diese Ohnmachtsanfälle auch nie wieder bei ihm aufgetreten.
Okay.
Das würde natürlich darauf hinweisen, dass sie ihm die Tabletten irgendwie untergemischt hat. Aber natürlich kann es auch sein, dass er dann einfach vielleicht keinen erneuten Suizidversuch unternommen hat oder so. Oder wenn er sie wirklich genommen hat, um seine Frau unter Druck zu setzen und seine Frau war dann weg, hatte er dann vielleicht auch einfach keinen Grund mehr. Ne? Also das kann man so oder so sehen. Melanie war möglicherweise unter einer weichen Bedeckung erstickt worden. Carola hat man erwürgt. Dazu würde ja auch passen, dass die Polizei bei dem Auffindeprotokoll ja geschrieben hatte, dass diese 2 mal 2 Meter große Fläche plattgedrückt war und der Verdacht besteht, dass da vielleicht eine Decke gelegen hat. Na, mit der Decke hätte man Melanie ersticken können. Der Todeszeitpunkt entsprach ungefähr auch der Zeit des Verschwindens, aber die genaue Tageszeit konnte man nicht mehr bestimmen. Der Mageninhalt von Carola war Milch, Kakao und ein Weizenmehl enthaltenes Gebäck. Das passt zu der Theorie, also zu der ersten Aussage, dass die Kinder um 9:30 Uhr aufgestanden sind und sich nochmal fertig gemacht haben und noch ein kleines Frühstück hatten. Aber es könnte natürlich auch auf Schokoladenkekse oder sowas zurückzuführen sein, dass sie vielleicht abends vorm Schlafengehen noch Schokoladenkekse gegessen hatten. Wenn man jetzt Version 2 glaubt, dass der Ehemann sie nachts oder der Vater sie nachts umgebracht hat. Also der Tod muss aufgrund des Verdauungsgrades ungefähr 30 Minuten bis maximal 1 Stunde nach der letzten Nahrungsaufnahme eingetreten sein. Also wenn sie um 9:30 Uhr aufgestanden sind, sagen wir um 10 haben sie gefrühstückt, sind sie spätestens um 11 gestorben. Oder wenn die Nachtversion stimmt, da hat sie ja gesagt, sie ist um 3 nach Hause gekommen und die Körper waren noch warm, sie waren zwar tot, aber noch warm, hätten sie um 2 Schokoladenkekse essen müssen. Wie realistisch das ist. Naja. Der Mageninhalt von Melanie war eigentlich genauso wie der von Carola. Es gab allerdings einen Fehler in der Gerichtsmedizin und dieser Mageninhalt ist verloren gegangen und konnte deswegen nicht genauer analysiert werden. Wie auch schon im Auffindeprotokoll, die Unterhosen der Mädchen zeigten keine Spuren von Einnässen oder auch von Einkoten, obwohl das eigentlich bei der Todesart zu erwarten gewesen wäre. Also wenn jemand erwürgt oder erstickt wird, ist es eigentlich normal, dass er sich im Todeskampf auch noch einnässt oder auch einkotet. Und bei der Obduktion kam auch raus, dass die Blasen von beiden Mädchen komplett entleert waren. Also es war kein Urin in den Blasen, aber die Unterhosen waren urinfrei. Also waren keine Urinspuren dran. Die geordnete Kleidung und auch die saubere Kleidung wurde auch wieder als Indiz gegen Monika Weimar interpretiert. In einem Aktenvermerk vom 19. August steht drinne: Nur die Mutter wollte die Kinder selbst als Leichen immer noch schön gefunden haben. In den Unterhosen der Kinder wurden einzelne kleine Sandkörner gefunden. In der Kleidung selber waren keine Spuren von Sand. Monikas Verteidiger sagte darauf, dass das definitiv ein Indiz dafür ist, dass die Kinder nicht in dem Sandkasten oder auf dem Schotterweg vor dem Wohnhaus gespielt haben können. Weil dann hätten sie ja in der Kleidung, im Hosenbund oder so ein bisschen Sand haben müssen. Mhm. Und der war halt wirklich nur in den Unterhosen zu finden und auch nur sehr, sehr wenig. Die Kleidung der Kinder wurde auf Faserspuren untersucht, genauso wie die Bettwäsche. Und von den Eltern wurde ja auch Kleidung beschlagnahmt, um halt das abgleichen zu können. Da hat Monikas Verteidiger dann natürlich auch wieder kritisiert, was auch vollkommen in Ordnung, also ne, wo ich die Kritik kann ich total verstehen, dass halt die von der Mutter so viele Kleidungsstücke nach Übereinstimmungen abgesucht wurden und vom Vater halt so wenige. Und auch nicht alle, die für den Tatzeitraum in Betracht gekommen wären. Also man hat vom Vater wohl tatsächlich auch T-Shirts genommen, die seit einer Woche im Schrank hingen oder so, die er gar nicht angehabt hat zu dem Zeitpunkt. An Melanie Weimars Unterhose wurden Anhaftungen von Chemiefasern festgestellt. Und die sind von den Schonbezügen der Rücksitzbank im PKW der Familie. Das heißt, sie muss da in Unterhose gesessen haben. Also diese Fasern waren halt nur an der Unterhose dran und nicht an der Oberbekleidung. Sie muss also in Unterhose auf der Rücksitzbank gesessen oder gelegen haben. Die Chemiefasern waren bei beiden Kindern zu finden. Es waren aber keine Fasern von den Wollbezügen vor den Vordersitzen. Das heißt, die müssen beide hinten gesessen haben. Monikas Verteidiger sagte daraufhin, dass dann ja die Version mit der PKW-Scheibe, die ja von innen kaputt ist, dass eins der Kinder die Scheibe im Todeskampf quasi kaputt gemacht hat, würde dann ja überhaupt nicht hinkommen. Weil kleine Kinder, ich meine, 1,20 Meter und 1,40 Meter waren die groß. Wenn man mit denen auf der Rücksitzbank rangelt, dann machen die ja nicht die Frontscheibe kaputt.
Selbst vorne eigentlich für relativ unwahrscheinlich.
Auch vorne ist es unwahrscheinlich, je nachdem wie der Kampf abläuft, aber hinten ist es eigentlich so gut wie unmöglich. Ne? Ja. Ein späteres Fasergutachten, welches dann auch Grundlage für ein Wiederaufnahmeverfahren war, kam zu dem Schluss, dass die Anhaftungen von Monikas Bluse an Melanies T-Shirts und Shorts zu gleichmäßig verteilt waren, um Leitspuren aufzuweisen, wie sie beim Tragen einer Leiche zu erwarten gewesen wären. Das heißt, die Faserspuren, die ihr erst negativ angehaftet wurden, hat sich dann später herausgestellt, oder beziehungsweise ein späterer Gutachter hat gesagt, die kommen von einer normalen Umarmung. Das ist jetzt nicht, dass sie irgendwie das Kind auf dem Arm getragen hat oder so.
Ja, ich muss ja auch sagen, ich meine, Faserspuren jetzt egal, ob von Mutter oder Vater an der Bekleidung von den Kindern, ich meine, die leben zusammen, die waschen ihre Wäsche zusammen, die Mutter bügelt die Sachen wahrscheinlich. Wenn sie jetzt, weiß ich nicht, Kleidungsspuren, Faserspuren in der Umgebung von den Fundorten gefunden hätten, hätte es für mich jetzt natürlich irgendwie eine andere Aussagekraft.
Ich vermute, dass man anhand der Verteilung der Faserspuren sehen kann, wie diese übertragen wurden oder eine Vermutung anstellen kann, wie sie übertragen wurden. Weil ja auch das spätere Fasergutachten gesagt hat, dass es sich halt nicht um Leichentragespuren handeln. Mhm. Oder handelt. Also ich vermute, dass man das irgendwie dadurch sehen wollte. Monika Weimar übergab der Polizei später zwei anonyme Briefe, die sie angeblich erhalten hatte und die schon ziemlich stark auf ihren Ehemann hingedeutet haben. Ein Schriftgutachten ergab aber später, dass die Briefe mit hoher Wahrscheinlichkeit von ihr selber geschrieben worden waren. Also es waren handschriftliche Briefe. Der erste war: Das ist die Strafe, es tut mir leid um die Kinder, aber es musste sein. Und der zweite war: Erst die Kinder nur zur Qual, jetzt bist du dran. Von wem der Auftrag, kannst dir ja wohl denken. Vier Zeugen gaben an, Reinhard Weimar hätte ihnen gegenüber den Mord an den Kindern direkt oder auch indirekt gestanden. Einmal ein Privatdetektiv, eine Kurzzeitbekannte und eine Mitpatientin in der Psychiatrie. Die Prostituierte, bei der Reinhard Weimar ja später wiederholt war, gab an, dass er ihr gegenüber gesagt hätte: Mir kann sowieso keiner was nachweisen. Das merkt ihr mal. Das Gericht hat aber alle Aussagen als unglaubwürdig eingestuft und nicht weiter gegen ihn ermittelt. die Hauptverhandlung gegen Monika Böttcher, die in dem, also die war zu dem Zeitpunkt auch schon wieder geschieden und hat jetzt wieder Böttcher geheißen und nicht mehr Weimar, war am 23. März 87 vor dem Landgericht Fulda. Und da sie die ganze Zeit ihre Unschuld beteuert hat und bei der zweiten Version, also diese Version wird Nachtversion genannt, bei der Nachtversion blieb die ganze Zeit, hat das Gericht sich eigentlich nur auf Indizien und Zeugenaussagen gestützt. Diese Aussagen haben zum Teil halt auch untereinander sich widersprochen. Also du hattest ja schon gefragt, ob nicht auch Leute die Kinder gesehen haben. Also mehrere Zeugen wollen ja Melanie und Carola am 4. August auf dem sandigen Spielplatz gesehen haben. Aber an den Sandalen, an der Kleidung war halt kein Sand. Also außer die leichten Spuren in der Unterhose, aber halt wirklich nur minimal. 8 Kinder haben gesagt, Melanie und Carola seien nicht auf dem Spielplatz gewesen. Es gab aber auch Kinder, die gesagt haben, sie waren da. Die meisten Menschen, die erstickt oder erwürgt werden, nässen sich ein. Die Blasen der Mädchen waren halt auch komplett leer, aber es gab keinerlei Urinspuren in der Bekleidung, also an der Unterwäsche oder auch an den Hosen. Das heißt, irgendjemand hätte sie dann ja nach dem Tod nochmal umziehen müssen, was dann ja auch nicht dazu passt, dass sie die gleichen Sachen anhatten, mit denen sie am Morgens angeblich auch das Haus verlassen haben, wenn sie dann auf dem Spielplatz waren. Dann gab es 73 Fasern von der gelben Bluse von Monika an Melanies T-Shirt. Da hatten wir ja gerade schon mal drüber geredet. In einem späteren Fasergutachten wurde ja gesagt, dass es keine Leichentragespuren waren, also diese Bluse, die Fasern von dieser Bluse. Aber im ersten Prozess hat sich das Gericht halt auch darauf gestützt, dass sie gesagt haben, die Fasern können auf keinen Fall vor dem 4. August durch eine Umarmung oder sowas übertragen worden sein. Ich kenne mich jetzt mit Fasern nicht so gut aus, aber ob man wirklich sagen kann, okay, die sind am 3. August oder am 4. August übertragen worden, das weiß ich jetzt nicht. Also ob man wirklich sagen kann, zu welchem Zeitpunkt die genau übertragen wurden. Aber auf jeden Fall wurde im ersten Gerichtsprozess halt gesagt, dass sie beim Leichentragen übertragen worden sein müssen. Das Gericht hat dann im Endeffekt Monika verurteilt mit der Begründung, dass sie sagen, Monika hätte Melanie und Carola umgebracht aus Sorge, dass ihr Geliebter, also Kevin Pratt, sie wegen den Kindern verlassen könnte und sie hätte sie halt vom Spielplatz weggeholt und dann ermordet. Nach 44 Verhandlungstagen wurde Monika Weimar am 8. Januar 88 zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt. Sie legte gegen das Urteil Revision ein. Am 17. Februar 89 wies der Bundesgerichtshof die Revision zurück. Eine Verfassungsbeschwerde verwarf das Bundesverfassungsgericht am 2. Mai desselben Jahres. Nach dem neuen Fasergutachten, das dann sagte, es sind halt ganz normale Spuren von einer Umarmung oder so, ordnete das Oberlandesgericht Frankfurt am Main am 4. Dezember 95 die Wiederaufnahme des Verfahrens an. Ab dem 5. Juni 96 stand Monika Böttcher dann erneut in Gießen vor Gericht und wurde nach 55 Verhandlungstagen am 24. April 97 dann freigesprochen. Der Revisionsantrag der Staatsanwaltschaft gegen den Freispruch wurde mehrmals verhandelt, bis am 6. November 98 der Bundesgerichtshof einen neuen und damit dritten Prozess anordnete. Dieser Prozess begann dann am 2. September 99 vor dem Landgericht Frankfurt am Main und endete am 22. Dezember wieder mit der Verurteilung von Monika Böttcher. Die legte wieder Revision ein, der Bundesgerichtshof verwarf diese Revision aber und am 27. August 2000 musste Monika Böttcher dann ins Gefängnis zurückkehren, endgültig. Nach insgesamt 15 Jahren in Haft wurde sie am 18. August 2006 entlassen. Ihr Anwalt hat versichert, es gebe keine Medienverträge, sie würde nicht versuchen, irgendwie Geld aus dem Fall zu schlagen, Bücher schreiben, Filme drehen, was auch immer, sondern sie hätte im Gefängnis eine Ausbildung absolviert und würde jetzt in dem neuen Beruf arbeiten und würde ein eher zurückgezogenes Leben führen wollen. Eine andere Quelle hat gesagt, dass sie nach ihrer Haftentlassung zunächst kurz in einer Frankfurter Anwaltskanzlei gearbeitet hat und dann später nach England ausgewandert ist. Was davon stimmt, kann man nicht sagen, weil jegliche Interviewanfragen auch von ihrem Anwalt abgelehnt werden. Also keiner kommt an sie ran quasi seit der Entlassung. Reinhard Weimar ist nach dem Prozess wieder zu seinen Eltern gezogen. Seit 1989 war er teils ambulant, teils auch stationär wegen paranoid-halluzinatorischen schizophrenen Psychosen in psychiatrischer Behandlung und unternahm auch mehrere Suizidversuche. Sein Geisteszustand zum Zeitpunkt des Todes von den beiden Töchtern gilt eher als strittig. Im Wiederaufnahmeprozess 96 galt er zwar als prozessfähig, also er konnte sein Zeugnisverweigerungsrecht ausüben, aber er war nicht vernehmungsfähig zu dem Zeitpunkt, laut den Gutachtern. 2012 ist er an Herzversagen gestorben und die Obduktion hat keinen Hinweis auf Fremdverschulden gezeigt. Kevin Pratt hat seine Stationierung nicht verlängern lassen und ist Ende Oktober 86 wieder in die USA zurückgekehrt. Er ist schwer erkrankt und als er 97 eine Aussage machen sollte vor Gericht, saß er auch schon im Rollstuhl. Jetzt tatsächlich vor kurzem neue Erkenntnisse zu. Also letztendlich ist Monika ja jetzt im dritten Prozess verurteilt worden und hat die Strafe abgesessen und somit gilt das Ganze als abgeschlossen. Monika hat die Kinder umgebracht. Finito. Spiegel TV hat jetzt eine Dokumentationsreihe zu diesem Fall gemacht und ist auf den Schwager von Monika aufmerksam geworden, der auch anwesend war im Haus, als die Kinder verschwunden sind. Und zwar ist dieser Schwager nämlich pädophil. Im August 1999 wurde er in Kalifornien wegen fortgesetzten schweren Missbrauchs zweier Mädchen im gleichen Alter von Melanie und Carola zu 15 Jahren Haft verurteilt. Also auch der Tatablauf ist erstaunlich, sage ich mal. Und zwar hat Elliot in Kalifornien auf dem gleichen Grundstück gelebt wie die missbrauchten Kinder, hatte so jederzeit Zugang zum Haus, in dem die Kinder lebten, und hat die Mädchen regelmäßig missbraucht im Schlafzimmer, während der Vater der Mädchen nebenan im Wohnzimmer geschlafen hat. Einerseits ist der Vater der Mädchen alkoholkrank, aber Elliot ist auch ein Methamphetaminsüchtiger, der ja auch Zugriff auf Tabletten hat, die vielleicht verschreibungspflichtig sind, also kann man sich ja auch über einen Dealer besorgen. Und Reinhard, also bei Reinhard im Blut wurden ja auch Tablettenrückstände gefunden. Ist dann die Frage, ob vielleicht gar nicht Monika Reinhard was untergejubelt hat, sondern vielleicht Elliot, um in dieser Zeit sich an den Kindern vergehen zu können. Wenn Monika unterwegs war, in der Disco, war nicht zu Hause, Reinhard wird mit Tabletten ausgeschaltet, Elliot hat freie Bahn. Man weiß es nicht. Und es kann ja auch sein, dass vielleicht bei diesem Missbrauch dann irgendwie mal was schiefgelaufen ist, sag ich mal, und er dann die Kinder beseitigen musste.
Aber es wurde ja keinerlei sexueller Missbrauch an den Kindern festgestellt.
Ja, okay, das stimmt.
Und das war jetzt ja, ich meine, sie lagen ja 3 Tage da, ne? Also in der Regel würdest du das noch nachweisen können.
Aber er muss sie ja nicht penetriert haben. Ich weiß nicht, wie gut das feststellbar ist, wenn er jetzt die Kinder zwingt, seinen Penis zu küssen. Wenn man dann nicht Schamhaare von ihm jetzt im Rachen oder so findet, wie gut ist das feststellbar? Gerade damals zu der Zeit. Heutzutage ist das ja alles weiter, ne? So, aber, also im medizinischen und technischen, aber,
Ja, da
also,
kann ich natürlich sowas nicht ausschließen, wer
Es gibt
geblutet ist.
keine Aussage dazu, ob er in Kalifornien die Kinder penetriert hat oder ob er sie halt gezwungen hat, den Penis anzufassen, zu küssen. Also was er explizit mit den Kindern gemacht hat, steht halt nirgendwo. Aber theoretisch, ja, theoretisch könnte er ja den Vater unter Tabletten gesetzt haben, Mutter aus dem Haus, Vater betäubt. Der Rechtsanwalt von Monika hat tatsächlich die Bettwäsche von Melanie und Carola jetzt nachträglich nochmal auf DNA-Spuren untersuchen lassen. Und tatsächlich wurde männliche DNA unklaren Ursprungs an der Bettwäsche entdeckt, die nicht zum Vater gehört, aber definitiv männlich ist. Es gab allerdings noch keinen Abgleich mit Elliots DNA. Aber das ist jetzt halt alles erst rausgekommen.
Klingt für mich jetzt erstmal unwahrscheinlich. Natürlich ist es natürlich trotzdem irgendwie auffällig, dass er da in der Gegend war, und dann halt offensichtlich später halt pädophile Neigungen gezeigt hat. Wie gesagt, ich glaube schon, dass die irgendetwas hätten nachweisen können, wenn es um sexuellen Missbrauch geht oder stattgefunden hätte. Ich meine, wären denn nicht auch irgendwelche Abwehrverletzungen oder sowas bei den Kindern
Ne,
entstanden?
aber die Kinder hatten ja pfenniggroße Hämatome. Das kann ja auch vom Festhalten oder so sein. Ich müsste jetzt nochmal nachgucken, wo die genau waren. Ich meine an den Handgelenken, an Oberschenkel oder Knie und eins der Mädchen auch irgendwie von der Pobacke, glaube ich.
Mhm.
Das kann ja auch vom Festhalten der Handgelenke kommen oder wenn man so das Bein drückt. Ne? So der Daumen kann ja einen pfenniggroßen Abdruck ungefähr machen.
Ja.
Was hältst du denn für realistischer? Die erste oder die zweite Version? Von Monika.
Von Monikas Aussagen. Also, ich sag mal so, sie ist jetzt ja verurteilt worden. Und ja, letztendlich die zweite Variante, die Nachtvariante, wie du sie jetzt genannt hast, schließt sich ja, oder was heißt, schließt sich aus und möglich ist es nicht, aber allein das, was mit der Nahrungsaufnahme der Mädchen festgestellt wurde, dass Milch, Kakao, Getreideprodukt, klingt ja nach Müsli, ne?
Es kann auch so ein Chocolate Chip Cookie, also so ein Keks mit so Schokoladenstückchen drin.
Ja, und ein Glas Milch dazu.
Ja.
Ja, für mich klingt es trotzdem irgendwie nach Frühstück und die halbe Stunde danach. Ich meine, wer gibt seinen Kindern um 2 Uhr nachts Schokoladenchips?
Ja.
Also Schokoladencookies. Ja, und wenn sie sich die selber irgendwo klauen würden, klar, können Kinder auch mal machen. Aber ich glaube nicht, dass sie auf die Idee kommen würden, dann gehen sie eben noch in den Kühlschrank und trinken ein Glas Milch.
Nee, wahrscheinlich eher nicht. Da hast du recht.
So, von daher klingt für mich, dass es tags passiert ist, erstmal plausibler.
Mhm.
Ich meine, die hatten auch den Tod ja so ungefähr auf, also ich weiß ja nicht genau, wie sehr die das eingrenzen können, so ein Todeszeitpunkt. Aber sie haben mir gesagt, es kommt hin mit 11 Uhr.
Mhm.
Also, dass die das nach 3 Tagen noch auf 1 Stunde genau feststellen.
Ja, den Todeszeitpunkt konnten sie ja nicht mehr genau feststellen. Also, es waren ja auch schon Maden und Ameisenfraß an den Leichen.
Ja gut, aber daran kannst du ja gerade feststellen. Du, in der Regel untersuchen ja Gerichtsmediziner denn ja auch die Larven.
Mhm.
Um zu gucken, in welchem Entwicklungsstadium die sind.
Ja.
Weil du dann Rückschlüsse darauf ziehen kannst, wann die da reingelegt wurden.
Ja. Also in den Quellen, was ich jetzt gelesen habe, stand halt drinne, dass die gesagt haben, es muss kurz nach dem Verschwinden passiert sein, aber eine genaue Uhrzeit kann man jetzt halt nicht sagen. War es 11 Uhr, war es 12 Uhr, war es vielleicht auch erst 14 Uhr. Ne?
Also ich glaube schon, dass sie, ich glaube, wie gesagt, ich glaube, sie können es nicht unbedingt auf 1 Stunde genau sagen, aber es wären ja so gesehen fast 8 oder 10 Stunden Unterschied gewesen zu der, sie wurden nachts umgebracht, Geschichte. Ich glaube, das können die schon noch feststellen, wenn es so ein kleiner Zeitraum ist von 3 Tagen, wie sie aufgefunden wurden.
Ja, das wahrscheinlich schon, da hast du wohl recht.
Also ist es dann ja schon, was heißt wahrscheinlicher, ja, hat die Gerichtsmedizin bewiesen, dass sie am Vormittag getötet wurden. Das heißt, die Geschichte von dass Reinhard das nachts war, fällt ja eigentlich raus.
Mhm. Ja, das stimmt.
Und ich sag mal so, klar, es gibt keine eindeutigen Beweise, dass Monika das war, aber dass sie so sehr versucht, ihrem Mann Schuld in die Schuhe zu schieben, also nicht nur diese Aussage, ich hab ihn gesehen, wie er sie umgebracht hat, oder wie er dann daneben
wie
saß.
Wie sie tot waren, ja.
Wie er gesagt hat, er hat sie umgebracht. Und dann danach halt noch die beiden anonymen Briefe, die aber in ihrer Schrift waren, finde ich, sind ja schon eindeutige Verdunklungsabsichten.
Ja,
Absichten.
Das stimmt.
So, von daher kann ich mir halt eben gut vorstellen, wie gesagt, ich bin ja kein Kriminalbeamter, ich bin kein Experte oder sowas, dass es halt schon, sag ich mal, ja, das BGH hat das ja nicht behandelt, das Urteil hat es ja nur so wieder zu einem anderen Gericht zurückgegeben, dass das dann schon richtig ist.
Ja.
Ja, also das BGH hat es ja dann auch nochmal überprüft und gesagt, ja, nee, jetzt ist Schluss. Ja, also theoretisch hätte Monika ja nochmal in Revision und noch einen Schritt weitergehen können. Darüber ist ja noch der EuGH, also der Europäische Menschengericht, also der Europäische Gerichtshof, der steht noch über unserem Bundesgerichtshof. Aber sie hat ja vorher immer schon Untersuchungshaft wird angerechnet. Sie hat bis zur zweiten Verhandlung, glaube ich, waren es ungefähr 3 Jahre gesessen. Und bis, sag ich mal, bis das denn irgendwie im EuGH verhandelt wird, hätte sie die 15 Jahre wahrscheinlich eh abgesessen.
Gucken, ja, 88 wurde sie das erste Mal verurteilt und der zweite Prozess endete 97. Also bis zum dritten Prozess, wo es dann hieß, sie muss jetzt wirklich 15 Jahre oder lebenslänglich ins Gefängnis. Das war 88 und 2000 war dann quasi die dritte Verurteilung. Also da hatte sie so gesehen einen Großteil schon abgesessen, ne?
Genau. Und lebenslänglich, ich bin auch kein Jurist, ne? Lebenslänglich bedeutet in Deutschland ja immer 25 Jahre. Wobei halt, wenn jetzt keine besondere Schwere der Schuld festgestellt wurde, was da ja offensichtlich nicht wurde in dem Urteil, dann kann man halt nach 15 Jahren ja auf Bewährung freigelassen werden.
Ja.
Weiß ich nicht, ob das jetzt hinkommt mit dem, dass sie nach England ausgewandert ist, ob das dann nochmal 10 Jahre nach der Freilassung war, weil Bewährung in
Das ist
der.
halt auch, also ihr Anwalt sagte, sie würde immer noch in Deutschland leben, aber halt sehr zurückgezogen. Eine andere Quelle sagt, hat sie es nach England ausgewandert. Was davon jetzt stimmt, ne? Keine Ahnung.
Also von daher, allein diese starken Verdunklungsabsichten finde ich halt schon, sage ich mal, sprechen klar dafür. Abgesehen davon, dass sie einen Tag später da ihren Tagesablauf beschrieben hat mit detaillierten Minutenangaben, weiß ich nicht. Es war ja, was du vorgelesen hast, ein Zitat.
Ja, das war ja das polizeiliche Protokoll.
So, wenn ich mir vorstelle, meine Kinder sind verschwunden und einen Tag später soll ich denn bei der Polizei was erzählen, glaube ich nicht, dass ich mich noch auf Minuten genau erinnere, was ich am Vortag gemacht habe, wenn meine Kinder gerade noch verschwunden sind.
Ja, das stimmt. Das wüsste ich auch so nicht. Also vielleicht, wann man losgefahren ist und wann man wiedergekommen ist, aber dass man um 10:36 Uhr die Sparkasse betreten hat oder sowas, das könnte ich mir auch nicht merken. Also,
Sie hat ja mal in 5er Schritten gemacht,
ja.
aber.
Und was würdest du als Motiv annehmen?
Ist schwierig zu sagen, ne? Ich meine, da sie nicht geständig ist und wäre es ja alles jetzt nur Mutmaßung.
Aber wir sind Menschen, wir wollen einen Grund. Was würdest du für einen Grund annehmen?
Ich kann keinen Grund annehmen.
Das stört mich tatsächlich auch an diesem Fall, dass ich keinen Grund sehe. Also Kevin Pratt hat sich ja gut mit den Töchtern verstanden. Das heißt, das Gericht ist ja davon ausgegangen, dass sie quasi Angst hatte, dass Kevin sie verlässt und ohne sie weggeht wegen den Kindern. Aber er selber hat ausgesagt, dass er die Kinder geliebt hat und dass er sie heiraten wollte und die Kinder adoptieren wollte und mit den Kindern und ihr eine Familie machen wollte sozusagen. Das heißt also, wenn man jetzt Kevin mit ins Boot holt sozusagen, gibt es keinen Grund für Kevin die Kinder zur Seite zu schaffen. Und ich würde so kein anderes Motiv sehen. Also natürlich weiß man auch nicht, was da noch innerfamiliär gebrodelt hat. In den polizeilichen Aussagen steht ja, wie gesagt, drinne, dass Reinhard sie und die Kinder geschlagen hat. Reinhard hat ja auch zumindest zugegeben, die Kinder mal geschlagen zu haben. Aber auch das ist ja eigentlich kein Grund, die Kinder zu beseitigen, sage ich jetzt mal. Höchstens, wenn sie vielleicht vorhatte, mit Kevin alleine in die USA zu gehen, aber die Kinder auch nicht bei Reinhard lassen wollte, in der Angst, dass er sie dann schlägt. Obwohl es dann natürlich auch ein bisschen überzogen wäre, sie umzubringen, um sie vor Schlägen zu schützen.
Naja, das ist kein Fall, die richtige Handlung ist, Kinder umzubringen, brauchen wir
Ja.
uns, glaube ich, nicht drüber zu streiten.
Nein, natürlich nicht. Aber ich versuche halt einen Grund für mich zu finden.
Ja, glaube ich. Der Mensch ist so, der möchte Sachen verstehen.
Ja.
Ich
Und
kann das aber auch akzeptieren, wenn ich manchmal Sachen nicht verstehe.
also dieser Fall ist sowieso sehr, sehr verworren, finde ich. Schon alleine mit diesem verurteilt, Freispruch, verurteilt, Freispruch. Der hat gesehen, der sagt, er hat nicht gesehen und das stimmt nicht und mit dem hat sie geredet und der hatte aber Urlaub. Also dieser ganze Fall ist einfach furchtbar verworren. Ich habe da jetzt lange dran rumrecherchiert. Trotzdem, wo ich ihn jetzt hier gerade irgendwie vorgestellt habe, bin ich ja ständig durcheinander gekommen, weil, also obwohl ich ihn jetzt so oft gelesen habe und eigentlich quasi auswendig kann, komme ich trotzdem immer noch mit diesen Details durcheinander, weil einfach so viel verworren und so viel durcheinander ist und irgendwie auch so viel immer noch ungeklärt auf eine Art und Weise. Und dann noch nicht mal einen Grund zu haben. Also in meinen Augen hätte auch keiner so wirklich einen Grund gehabt, die Kinder zu töten. Außer vielleicht der jetzt im Nachhinein ins Spiel gekommene pädophile Schwager. Tod zur Verdeckung. Das ist der einzige, der mir mit einem Grund einfallen würde. Aber so, Monika, Reinhard, da würde mir einfach bei niemandem ein Grund einfallen, diese Kinder zu töten.
Ja, was erwartest du jetzt von mir?
Ein Grund.
Kann ich dir nicht liefern?
Aber wir können die Folge doch nicht so abschließen, so offen.
Nee, es ist ja nicht offen. Es ist ein offiziell geklärter Fall, der abgeschlossen ist. Was
Offiziell, ja.
ja die Frage, was die Polizei als Motiv annimmt. Aber ich kann da jetzt kein anderes Motiv zu liefern.
Dann schließen wir mit einem unbefriedigenden Fall. Es
Du
tut mir leid.
bist unzufrieden.
Ich bin unzufrieden.
Vielleicht sind unsere Hörer ja nicht unzufrieden.
Ich weiß es nicht. Sagt uns, ob ihr unzufrieden seid. Wünscht euch gerne noch Fälle, vielleicht welche, die nicht so komplex und kompliziert sind. Ja, und dann hören wir uns nächstes Mal.
Jo, tschö.
Tschüss.